33 Minuten mit Pierre van Hoofen. Der Interview-Podcast mit Countdown. Nach exakt 33 Minuten ist Schluss, aber jetzt geht's erstmal los. 3, 2, 1 und bitte.
Es geht rein in die zweite Staffel von 33 Minuten und da freue ich mich auf einen Gast, den ich mir schon sehr, sehr, sehr lange gewünscht habe. Und es jetzt, wirklich, jetzt ist es soweit, ich kann es gar nicht fassen. Ich bin aufgeregt. Sie ist haftig, wahrig hier bei mir. Frau Julian FM Stöckel. Hallöchen, Frau Stöckel.
Oh, Herr van Hoofen, ich breche zusammen. I break together für die internationalen Zuhörer.
Schön, dass du Sie sich Zeit genommen haben. Wollen wir beim Sie bleiben? Ich finde, das hatte ich auch noch nie in über 70 Folgen.
Ja, also ich sag Ihnen mal was, Herr van Hoofen. Ja. Wissen Sie, was das Besondere am Sie ist? Mhm. Dass man erstmal sich einander ein bisschen annähern kann. Mhm. Dann können wir uns abtasten. Und dann, wenn wir das gemacht haben, können wir uns erstmal entscheiden, ob wir uns duzen. Und selbst wenn wir uns dann aufeinander legen würden und uns näher kommen würden, könnte man sich trotzdem noch siezen. Also von daher, ich bleibe jetzt beim Sie, Herr van Hoofen. Okay. Und wenn es ganz schön war, dann schreibe ich Ihnen dann nach, lieber Pierre, I break together, ich werde ganz wuschelig.
Frau Stöckel, dann freue ich mich jetzt auf 33 Minuten mit Ihnen. Sagen Sie, Sie waren ja jetzt in der Couple Challenge, haben Sie das bereut, wie Sie sich da verhalten haben oder war das alles völlig in Ordnung im Nachhinein?
Also ich bereue ehrlich gesagt nichts. Ich bin jemand, der diese ganzen Shows bis zu dem jetzigen Zeitpunkt eigentlich immer so gemacht hat mit Unterhaltung. Und schon immer eigentlich aus einer Mischung aus Satire, aus Zynismus und Sarkasmus. Aber ich habe jetzt auch gelernt, dass das Humorformen sind, die keiner mehr versteht. Ich bin halt in einer Zeit groß geworden, da bin ich so aufgewachsen mit Leuten wie Loriot, mit Ekel Alfred, mit all diesen Leuten, die vor Sarkasmus quasi in die Luft gegangen sind. Mhm. Und ich habe immer gedacht, dass das bis dato noch als Humorform gilt. Aber ich habe jetzt gemerkt, wir kommen jetzt in so Zeiten, in denen das überhaupt gar keiner mehr versteht. Jetzt muss man immer brav, angepasst, ganz lieb sein und immer, ach, alles schön, alles toll und so. Und danach zum Übergeben musst du nach Hause gehen.
Also ich fand sie sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Und ich fand auch den Humor sehr lustig. Den halt einfach. Und ich finde gerade auch den Plot, dass die Leute den Humor nicht verstehen. Darüber lache ich mich dann, check ich.
Soll ich Ihnen was sagen?
Gerne.
So wie Sie gilt es vielen. Ich habe, ich sage mal, hunderte, tausende Nachrichten, Kommentare überall bekommen. Ach, ohne dich wäre es gar nicht lustig gewesen, bla bla bla. Und es ist auch ganz interessant, diejenigen, die mich kritisiert haben, weil ich war so böse und ich war so gemein und so bitterböse und bipabub und so, was ich übrigens bis dato noch nie hatte für meinen Humor, das hat noch nie einer mir geschrieben. Es waren vor allen Dingen Frauen, zwischen 18 und 25, würde ich sagen, die alle insgesamt, würde ich sagen, so vegan, links, Vogue und alle die verstehen es nicht. Die verstehen es nicht. Die weiß ich, vielleicht lachen die nicht mehr in dieser Generation. Man weiß es nicht. Aber es kann ja sein.
Das ist schade. Die sollten einfach mehr mal lachen und einfach vielleicht sich auch mit dem Humor und was dahinter steckt auseinandersetzen und nicht einfach nur mit der großen, mit einem großen Baseballschläger kommen und auf alles draufhauen, was sich irgendwie nicht mehr so anfühlt, dass es richtig ist, oder?
Aber Herr van Hoofen, dazu müsste man ja sich selbst beleuchten und das ist ja eigentlich das Wichtigste im Leben, zumindest für mich das Wichtigste im Leben, dass man sich nicht so ernst nimmt. Wer sich sowieso den ganzen Tag ernst nimmt und findet, dass das, was man selbst macht, das Beste, das Tollste ist und alles richtig ist, der macht sowieso alles falsch. Weil wir können niemals alles richtig machen und wir können es auch niemals allen recht machen. Und ich gehöre zu den Leuten, die zum Beispiel auch gar nicht gefallen wollen. Ich finde es schön, wenn Leute sagen, sie mögen mich oder sie finden mich lustig oder was auch immer. Aber weißt du, gefallen bedeutet nicht, dass man gefällig ist. Und deswegen, ich denke mir dann immer, man kann mich mögen, darüber freue ich mich. Aber ich will nicht everybody's darling sein. Ich wollte das aber noch nie sein. Ich habe zum Beispiel damals, als ich noch ein junges Mädchen war, habe ich ja mit Fashion angefangen und habe ja so Fashion-Shows gemacht in Berlin. Und da haben damals mir Agenturen geraten, ja, du musst den und den Promi einladen. Die sind gerade angesagt und der ist angesagt und die ist angesagt. Und ich habe damals schon, obwohl ich so in meinen jungen Jahren das gar nicht so richtig habe artikulieren können, habe dann gesagt, ich mag die aber nicht. Und deswegen lade ich sie nicht ein. So,
konsequent schon damals.
Das ist heute genauso geblieben. Also ich lade heute auf meinen Partys keine Stars ein, nur weil sie Stars sind. Das interessiert mich nicht. Ich möchte, ob die mich berühren, ob sie mich begeistern, ob sie schillernd sind, ob sie schön sind, ob sie unterhaltsam sind. Aber ich lade doch nicht jemanden ein, nur weil er Follower hat. Oder heute würde man sagen, nur weil er Follower hat. Weißt, früher hat man ja gesagt, ja, die sind gerade angesagt und im Zenit oder im Zeitgeist. Und da habe ich gedacht, der Zeitgeist kann mich am Arsch lecken.
Gibt es dann auch Prominente, die sich bei Ihnen dann in die DMs sliden, wie man so schön sagt, die sagen, ach, laden Sie mich doch ein, Frau Stöckel, ich würde so gerne kommen und Sie aber natürlich überhaupt kein, wer denn zum Beispiel?
Na, Haufen, aber das Ding ist ja, wenn man mich höflich fragen würde und sagen würde, oh, ich glaube, ich bin in deinen Einladungslisten rausgerutscht oder oh, ich glaube, du hast mich vergessen einzuladen und das irgendwie nett zu verpacken, wäre das ja irgendwie noch nett, aber es ist ja inzwischen so, dass mir dann Kollegen bei WhatsApp, bei Instagram, bei sonst was schreiben und dann sagen, wo ist denn eigentlich meine Einladung?
Ach so, gleich?
In dem, ja, wo ich dann denke, in dem Ton schon gar nicht. Nee. Da kriegst du eine Einladung zu einer Currywurstbudeneröffnung oder wenn ein Autobahnteilstück eröffnet wird.
Ja.
Aber doch nicht zu meinen Events. Und ich würde Ihnen natürlich jetzt keinen Namen sagen, weil ich möchte auch niemand diskreditieren. Ja, ich bin ja eine Frau von Welt.
Na, selbstverständlich.
Aber ich sag mal so, es sind eigentlich mehr oder weniger keine richtigen Stars, sondern es sind diese Reality-Leute, diese Verhassten.
Die aber wirklich denken, sie sind die absoluten Superstars. Also ich durfte ja schon viele Interviews machen und da habe ich mir auch gedacht, von manchen, wo ich mir gedacht habe, die könnten sich eventuell einbilden, dass sie so ein bisschen arrogant sind. Die waren ganz locker und Leute, wo ich gesagt habe, ihr seid gerade mal bei einem oder zwei Formaten gewesen und denkt, ihr werdet die absoluten Megastars im Rock'n'Roll. Ja. Also das finde ich teilweise schockierend, wie die sich verhalten. Also auch auf Events.
Es ist auch schockierend, es liegt aber auch, glaube ich, daran, dass jetzt quasi so Generationen heranwachsen an, ich sag mal, Fernsehschaffenden, auch wenn mir das Wort fast nicht über die Lippen ging, die halt auch glauben, dass Follower wahnsinnig wichtig sind, dass aber auch quasi eine große Banalität, eine große Inhaltslehre, eine Bildungs- und Politikferne, dass das alles toll ist und dass das, ich sag mal, signifikant dazu beiträgt, berühmt zu werden. Und ich zum Beispiel komme aus einem Akademikerhaushalt, da war es total Pflicht, dass man sich mit klassischer Musik auskennt, mit Literatur, mit Film, mit großen Schauspielern, mit großen Literaten und so weiter. Das kannst du alles vergessen heute. Das kann man alles vergessen. Die Leute wollen es nicht wissen. Und früher zum Beispiel meine Oma, die hätte mich diskreditiert, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich weiß nicht, wer Goethe ist oder so. Da hätte meine Großmutter gesagt, also ich wundere mich, dass deine Mutter dir das nicht beigebracht hat. Es ist mir so unangenehm, mit dir auf die Straße zu gehen. Heute, wenn du sagst, jemand Goethe, dann sagen die, ich meine, diese ganzen Leute, die halten ja Wagner auch für eine Pizza.
Ja, ja? Und Goethe für eine Schule.
Goethe für eine Schule, genau. Wer ist eigentlich dieser Goethe, weißt du? Und dann wundern sie sich, wenn sie in der Straßenbahn sitzen und am Goethe-Platz vorbeifahren und sich wundern, warum gibt's denn den überhaupt? Ja. Ist ja komisch. So. Also das ist schon, muss man sagen, das ist schon sehr abartig geworden und ich muss auch sagen, teilweise strengt mich diese Art von Entwicklung unsagbar an.
Ich kann es auch kaum ertragen, wenn ich sehe, wie die teilweise lesen. Also wenn dann von der Produktion dann irgendwelche Karten kommen, wo sie sich dann irgendwie vorlesen, denke ich mir so, jeder Zweitklässler würde dich in einem Lesewettbewerb besiegen, ohne Probleme.
Genau.
Es ist irre. Genau. Also.
So, aber jetzt frage ich Sie, Herr von Hofen, und das ganz, ganz neutral. Mhm. Wer hat denn Lust, diese Leute berühmt zu machen? Warum werden diese Leute auf solche Treppchen gestellt? Warum? Was glauben Sie?
Ich glaube, da müssen wir bei den Produktionsfirmen und bei RTL mal nachfragen. Und ich glaube, dass es für die Leute einfach oder für die Produktionen irgendwie auch Sinn macht, dass sie sagen, okay, wir suchen uns Leute, wo sich der Zuschauer denkt, hey, es gibt noch Leute, die noch dümmer und noch schlechter lesen können als meine einer. Deswegen denke ich mir.
Also lachen wir nicht mehr mit den Leuten, sondern über die.
Ja, schon lange.
Ah ja. Das wollte ich quasi hören, weil ich bin ja sehr, ich lebe ja auch in einer Art Bubble. Ich habe einen bestimmten Kreis von Freunden, einen bestimmten Grad von Umgang und höre gerne und ungerne auch weg, wenn ich von solchen Leuten was höre. Denke mir dann aber, dass ich manchmal auch, vielleicht habe ich auch gar nicht recht, vielleicht spinne ich ja auch, aber dass Sie das aussagen, zeigt ja, dass das auch andere so sehen, weil im Grunde genommen, als ich mit Fernsehen anfing, ging es um Unterhaltung. Ich weiß noch, warum ich, als ich in Dschungelcamp gefragt worden bin, sagt der Unterhaltungschef von RTL, der damalige Tom Sänger, der sehr an mich geglaubt hat, wissen Sie, es ist nicht wichtig, wie berühmt jemand ist, sondern wie gut jemand unterhalten kann. Und wir glauben, dass Sie das können. So, und ich bin quasi meiner Unterhaltung wegen in Dschungelcamp gekommen.
Absolut.
Und nicht, weil ich nicht bekannt war. Und das hat sich ja total verändert. Heute musst du gar nicht unterhalten können. Du musst irgendwie prollig sein, laut sein, schräg sein. Und schräg meine ich jetzt nicht im Sinne von Harald Glöckler, Olivia Jones oder meiner Wenigkeit, sondern schräg im Sinne von, dass du irgendwie pöbelnd bist und laut. Und es ist doch irgendwie, ich weiß gar nicht. Und ich frage mich auch auf dieser Abwärtsspirale, wie weit geht denn das noch? Was kommt dann als nächstes für ein Format, in dem wir uns irgendwo im Urwald aussetzen lassen und der Letzte, der nicht gewinnt, wird gefressen oder so, wie bei den Kannibalen? Ich weiß es nicht. Ich frage mich immer, wie weit es noch geht eigentlich.
Ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen erschreckend. Da hat ja auch mal John de Mol in einem Interview gesagt, wenn er eine Show machen würde mit 10 Kandidaten in einem Flugzeug und nur 9 überleben, würden sich genügend Leute bewerben dafür.
Ja. Das hat John de Mol gesagt?
Das hat John de Mol mal gesagt, ja.
Quasi einer von 10 muss ausgelost werden, da wird die Tür aufgemacht im Flugzeug und der muss raus.
Genau, also es gibt quasi nur 9 Fallschirme, einer wird nicht überleben. Und er sagt, da gibt es genügend Kandidaten, die sagen, okay, ich mach da mit.
Die würden mitmachen. Jetzt ist nur die Frage, findet John de Mol das gut?
Ich befürchte fast ja.
Oh, weia.
Oder?
Naja, gut, naja. Dann ist ja quasi, dann sind wir ja dem kulturellen Ende eigentlich nah. Also es bedeutet ja eigentlich, dass wir kulturell und zwischenmenschlich ja eigentlich so verrohren, dass wir eigentlich am Ende sind, oder? Oder kommt noch was Lustiges?
Ich hoffe, dass mal wieder was Lustiges kommt. Also, dass es wirklich zurück in die Unterhaltung geht und dass es, weil ich kann auch manche Personen wirklich nicht mehr sehen, die einfach nur auf Streit aus sind und sich davor schon irgendwie absprechen. Ich könnte kotzen, das sage ich Ihnen, Frau Stöckel. Ich schalte auch weg, obwohl ich so gerne Trash gucke. Bei manchen Teilnehmern sage ich, kann ich nicht mehr gucken.
Naja, man muss auch sagen, die Leute, das ist ja auch etwas, was mich zum Beispiel unglaublich stört, was die Leute jetzt immer sagen, wenn man an so einem Fernsehformat mitmacht, egal ob das jetzt Couple Challenge ist oder wie der ganze andere Kram heißt, dass man jetzt sagt, naja, man ist Reality Star. Nein, man macht an einem Format mit. Das heißt aber nicht, dass man Reality Star ist. Dieses Reality Star, das ist ein so verbotener Begriff, der irgendwann, ich sag mal, irgendwie erfunden worden ist für dieses System oder ich weiß es gar nicht. Man hat versucht, diese Leute systematisch irgendwie einkategorisieren zu wollen oder zu müssen. Mhm. Und ich denke mir dann immer, für mich sind das ja Trash-Darsteller. Also sie stellen sich und ihre Lebenswahrheit dar in Formaten und weil sie so trashig sind, weil sie nicht gebildet sind und weil sie von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, stellen sie sich da. Sich und ihr, sagen wir mal, bis zu dem Zeitpunkt einfaches und vielleicht auch total uninteressantes Leben. Mhm. Aber ich weiß immer nicht, wenn ich überlege, zum Beispiel, als ich im Dschungelcamp war, da waren 10 Stars da, richtige Stars. Und ich war der Unbekannteste. Jetzt ist ja genau umgekehrt. Jetzt sind 10 Reality-Leute und 1 Star und so. Und ich glaube, dass diese Art von Münzung keine gute Entwicklung ist. Ich meine, ich bin jetzt ganz froh, falls ich da was vorausnehme, dann bitte bremsen Sie mich. Aber ich bin zum Beispiel ganz froh, dass jetzt bei Kampf der Reality-Stars wenigstens 3 richtige Stars dabei sind. So, das war ja eine Zeit lang auch total, da war ja überhaupt gar kein Star. Also Star in meinem Auge, wie ich einen Star definieren würde.
Ja, also für mich ist auch ein Star, der jetzt eben nicht aus dem Trash-TV kommt und ich glaube auch, dass der Begriff Reality-Star vielleicht von den ganzen Fernsehsendern einfach nur gesucht worden ist, dass man eine Berufsbezeichnung für die hat. Man kann ja nicht schreiben, arbeitslos aus Bottrop.
Ja.
Oder?
Das könnte sein. Ich glaube auch, der Unterschied ist zum Beispiel auch, und das verstehen, glaube ich, auch die Produktion oftmals nicht, was eigentlich der größte Unterschied ist zwischen diesen Reality-Leuten und uns. Und ich sag mal uns, wir sind ja im Grunde genommen diese Gründungsmitglieder einer Sparte, die es ja vor uns gar nicht gab. Es gab ja früher die A-Promis, das waren so wie Iris Berben, Hannelore Elsner, Mario Adolf, so die richtigen Stars, die wirklichen Stars. Dann kam so B, das waren so Schweighöfer, Schweiger und so weiter. Und dann kamen irgendwann wir, die verhassten C-Promis. Mhm. Gayla Schäfer, Julian F.M. Stöckel, auch damals noch Ross Anthony und so weiter. So, wir haben uns jetzt ja ein bisschen höher gearbeitet zu B. Und unter uns ist irgendwann diese Reality-Sparte aufgemacht worden. Und im Grunde genommen sind wir ja Gründungsmitglieder einer Art von Unterhaltung gewesen. Mhm. Aber das, was jetzt daraus entstanden ist, ist ja eigentlich abartig, weil es geht ja eigentlich um nichts mehr. Und ich glaube auch, und das ist ja auch das irgendwie das Traurige oder auch das Gefährliche, jetzt kam ja dieses Sommerhaus der Normalos. Mhm. Und jetzt hat man ja das Gefühl, dass nicht so einfach wäre, als ins Fernsehen zu kommen. Und das ist ja eigentlich eine Horrorvorstellung, wenn man überlegt, früher war das es war ein Privileg, wenn ich an meine ganzen alten Schauspielfreunde denke, die teilweise nicht mehr leben, die gesagt haben, man muss erst dort in die Schauspielschule gehen, dann muss man zum Theater und dann vom Theater kannst du zum Film oder zum Fernsehen. Ja. Und Fernsehen war damals Königsklasse.
Absolut.
Jetzt hast du das Gefühl, es ist völlig wurscht. Es ist völlig wurscht. Du musst überhaupt nichts mehr können. Du kommst ins Fernsehen. Und das ist ja eigentlich eine ganz skurrile Entwicklung, finde ich.
Und auch eigentlich schade, also dass du einfach auch nichts mehr leisten musst, ne? Also dass man einfach sagt, das reicht einfach, wenn du irgendwie du musst auch nichts mehr wissen. Das ist einfach das Nächste, ne?
Du musst nichts mehr wissen und auch wenn ich habe es mir reingezwungen, muss ich fast sagen, dieses Sommerhaus der Normalos, der Umgang untereinander, miteinander, ist ja katastrophal. Und ich meine, dass auch die Produzenten das alles toll finden. Also ich meine, ist wirklich schon so weit gekommen, dass man als Produzent sagt, du, ach, ist mir doch scheißegal, die sind so peinlich. Ja. Ich gucke da einfach weg, ich mache Scheuklappen auf wie so ein Pferd an der Kutsche und denke mir, ich fahre einfach los. Und was dahinter mir passiert, ist mir völlig wurscht. Ich kann es gar nicht nachvollziehen, aber vielleicht bin ich auch schon zu alt.
Nee, ich glaube, also gerade auch die Produzenten rund ums Sommerhaus, die finden das geil. Also die zündeln dann auch noch hinter den Kameras und sagen, hey, macht mal, also ich habe da so gerüchteweise was gehört, dass dann auch nochmal gesagt wird, jetzt gibt mal ein bisschen Gas und so und lasst euch da ja nicht alles gefallen und so. Und die finden das richtig, richtig toll, wenn es da Stress und Streit gibt.
Aber zum Beispiel, wenn ich manchmal nach einem anstrengenden Drehtag oder nach vielen Terminen oder Meetings oder irgendwas nach Hause komme, ich kann das nicht anschauen. Weil ich will nicht in meiner Freizeit und wir leben ich hatte ja vor einiger Zeit Geburtstag und habe ein großes Fest gegeben und habe da eine Rede gehalten und habe gesagt, wir leben nicht auf Probe. Wir leben nicht auf Probe und ich möchte mich in diesem Leben nicht von irgendwelchen Proleten in irgendwelchen Formaten anbrüllen lassen. Die brüllen sich ja nur rum an. Ja. In einem Umgang, der ist, ich meine, zum Beispiel dieses Hals-Maul, dass die als Paar miteinander, als Pärchen, zu dem anderen immer sagen, Hals-Maul.
Ja, das ist irre.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie zu einem Menschen überhaupt, nicht mal zu jemandem, mit dem ich mich streiten würde, Hals-Maul gesagt. Und dass das so gesendet wird und quasi damit ja auch in einer gewissen Art und Weise salonfähig gemacht wird, ist doch, ich weiß nicht, ist ja bodenlos. Hals-Maul zu sagen zu jemandem, das ist jetzt immer, wie kein Tier.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Finde ich auch
alle gut.
Unmöglich
alle
tatsächlich.
Ja, alle finden es toll. Und nach dem Motto, irgendwann wird es so sein, kommst ins Flugzeug, bei Lufthansa fragst du, ob du was getrunken hast und sagst, ich würde halt Maul. Ne, sag mal, so weit wird es kommen, irgendwann wird es so sein. Weil ja, wenn alle das im Fernsehen auch sagen, na, dann denkt sich der normale Bürger, dann kann ja auch Hals-Maul sagen. Hals-Maul.
Ja.
Oder wenn das Finanzamt dich anruft, sagst du Hals-Maul.
Das würde man gerne sagen, ne?
Ja. Also ich meine, ich bin ja jemand, der sehr viel Wert auf guten Umgang legt und auch eher irritiert bin, wenn Leute sich nicht gut benehmen können. Aber das ist schon echt ein Ding, muss ich sagen, was so entstanden ist in den letzten Jahren. Also mein lieber Herr Gesangsverein, wirklich.
Ja, ich muss auch sagen, das Sommerhaus der Stars konnte ich dann auch wirklich abends, ich habe mir das eigentlich immer so zum Einschlafen angeschaut. Ich konnte es dann nicht mehr gucken. Ich habe danach, also jetzt gerade in der letzten Folge, wo Sam Dillon mit dabei war, habe ich gedacht, ich habe mir das dann tagsüber angeguckt, weil ich gesagt, ich kann so nicht einschlafen. Ich kann mit so viel Stress und Negativität nicht mehr, also das da kriege ich Albträume.
Ja, weil man ist ja dann so aufgewühlt, es regt sich ja so auf. Ich habe zum Beispiel heute ganz, ganz skurril von meiner Lieblings-Hassfreundin, es gibt ja so Leute, die ich gar nicht leiden kann, aber die mich trotzdem irgendwie amüsieren, ist ja 24 Tim.
Okay.
Und gestern Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, sehe ich seine Story, wie er auf diesem Coachella oder Dings was Festival da rumgesprungen ist und sein Handy verloren hat. Weißt du, was ich heute Nacht geträumt habe? Dass ich mein Handy verloren habe. Und dann bin ich schweißgebadet aufgewacht und dachte, um Gottes Willen. Und dann ist mir eingefallen, dass nur wegen dieser bekloppten 24 Tim habe ich das geträumt. So ein Mist, ich darf mir das gar nicht angucken, das ganze Zeug.
Um Gottes Willen. Also, aber alles gut, wir telefonieren ja gerade, deswegen.
Ja, es ist sogar da. Ja. Also, ich meine, Gott, das bin ganz aufgewühlt schon wieder.
Oh. Sag mal, gibt es noch ein Format, bei dem Sie jetzt irgendwie gerne noch dabei wären? Oder sagen Sie einfach so, das Couple Challenge hat mir jetzt erstmal wieder gereicht für 5 Jahre? Weil Sie brauchen das ja auch nicht. Also, Sie haben ja einfach auch noch vernünftige Einnahmequellen.
Also der Witz ist ja, im Gegensatz zu den Leuten, die diese Formate ja benötigen, also ich sag mal, wahrscheinlich auch um die geistige Glückseligkeit zu erreichen, aber auch, dass man irgendwie seine Miete bezahlen kann, bin ich zum Glück, muss ich auf Holz klopfen gleich, toi toi toi, nicht abhängig von, weil ich bin ja Moderator, ich bin Entertainer, ich mache Shows, ich mache Projekte, ich mache Veranstaltungen und so weiter und so fort. Also ich bin zum Glück finanziell nicht abhängig von diesen Formaten. Ich bin glücklich darüber. Ich wäre todunglücklich, wenn ich das jetzt alles machen müsste, aus Geldgründen. Und ich sag mal, ich bin ja mit den meisten Sendechefs ganz gut oder Produzenten. Wenn ich sowas machen möchte, dann rufe ich irgendeinen an und sage, ich möchte da hingehen, dann werde ich auch genommen. So, aber solange ich mir das leisten kann, es nicht zu machen, mache ich es nicht. Also solche Sommer aus der Stars kommt absolut nicht in Frage. Ich möchte auch nicht zu Big Brother, ich möchte auch nicht zu Kampf der Reality Stars. Und mein Agent hat, glaube ich, in diesem Jahr, ich glaube, im dritten Jahr in Folge, glaube ich, Kampf der Reality Stars abgesagt und Sommerhaus fragt gar nicht mehr. Die haben mich schon einmal oder zweimal sogar gefragt und mein Agent hat dann immer freundlich geschrieben, das ist ganz nett und vielen Dank, dass Sie an Herrn Stöckel denken, wie schön, aber möchte er nicht und so. Oder wenn es dann halt so ganz hart auf hart kommt, dann sagt mein Agent halt eine sehr hohe Gage und dann schreien die ja gleich los, können wir gar nicht bezahlen. Und dann sagt mein Agent, oh wie schade, wir hätten so gern mitgemacht, aber es geht gar nicht.
Du, das mache ich auch bei DJ-Anfragen, wenn ich auf die Veranstaltung nicht so Bock habe. Das funktioniert hervorragend.
Und dann, wenn quasi, also immer wenn ich quasi so ein Format mache, können Sie davon ausgehen, dass ich gut bezahlt worden bin, weil sonst hätte ich es nicht gemacht.
Absolut, sehr vernünftige Einstellung tatsächlich. Ja. Jetzt haben Sie im Vorgespräch, beziehungsweise habe ich den Leuten natürlich erzählt, dass Sie bei mir hier zu Gast sind in den 33 Minuten und da war helle Aufregung und ich sollte mal fragen, für was das FM steht. Dann habe ich gesagt, das kann man nachlesen, das steht sogar bei Wikipedia, das ist für Julian F. Frederik M. Moritz Stöckel und ein Freund von mir hat gesagt, und da habe ich gesagt, das kann ich nicht fragen, aber ich frage Sie jetzt trotzdem, weil es hieß dann, also vielleicht haben Sie das schon gehört, dass es FM für Fick mich steht.
Natürlich.
Auch wirklich, ist ja, wahr?
Natürlich ist wahr. Das ist die inoffizielle Variante für alle die Wutbürger und die Hysteriker und die Spießer, dass wenn mich jemand des Doofes fragt, ja für was steht FM, sage ich Fick mich. Dabei lache ich nicht. So.
Und wie sind dann die Reaktionen drauf, wenn Sie das sagen?
Naja, lustige Leute lachen. Ja. Andere sind dann, na, das stimmt aber jetzt nicht, sage ich, na, was wäre, wenn es doch stimmt? Oh weh, oh weh, oh weh. So. Aber ich meine, das ist ja auch so. Das ist ja im Grunde genommen heute, zutage, könnte man ja alles finden. Ich kann ja über alles irgendwas rausgoogeln. Ja. Aber die Leute machen sich ja die Mühe gar nicht. Deswegen, man könnte das ja alles rauskriegen. Man könnte ja bloß einmal googeln.
Das reicht vollkommen aus, um das rauszubekommen, tatsächlich, ja.
Ja, aber darauf kommt doch keiner. Das würde ja bedeuten, man müsste sich mit jemand anderem beschäftigen. Aber weil ja heute sich die Planeten der meisten Leute nur um sich selbst kreisen, das interessiert doch keinen. Wer interessiert sich denn heute wirklich noch für andere? Na, kein Mensch.
Alle sehen nur sich. Ich muss sagen, also doch.
Aber Sie sind auch älter, ne?
Ich bin auch ein bisschen, ich bin sogar noch ein paar Jährchen älter als Sie.
Ja, sehen Sie, das ist ja eine ganz andere Generation. Wir sind die letzte Generation, in der man mit Empathie, mit Humor, mit Spaß. Ich meine, wissen Sie, ich war vor kurzem bei einem Event und dann habe ich so ein Interview gegeben, was weiß ich, für irgend so ein Würstchenblatt da, was weiß ich. Und dann hat die zu mir gesagt, ja, und es ging um Humor oder Humoristen, was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, naja, ich liebe Loriot. Und dann hat sie gesagt, okay, ich weiß gar nicht, wer das ist. Hat sie mir danach gesagt.
Bitte nicht.
Also jetzt bin ich im Interview gesagt, aber sie hat es mir danach gesagt. Und dann habe ich schon, da war für mich klar, wenn wir jetzt schon Leute haben, die nicht wissen, wer Loriot ist, dann brauchen wir über gar nichts mehr sprechen. Wir brauchen überhaupt nichts mehr sprechen. Dann können wir einfach uns hinsetzen und schweigend uns anschauen, weil wenn quasi die Gesprächsgrundlage ist, dass ich die bedeutendsten, interessantesten und lustigsten Humoristen des deutschen Unterhaltungsfernsehens nicht mehr kenne als Journalistin, junge Journalistin dazu gesagt, dann kann ich nichts mehr sagen. dann nächstes Mal mit dem Interview fange ich. Ich habe auch schon mal überlegt, das habe ich ja von meiner, ich habe sie ja, Gott hab sie selig, und zwar eine meiner liebsten Freundinnen, von Hannelore Elsner gelernt, dann die Journalisten einfach stehen zu lassen, einfach weggehen, sagen, es tut mir leid, stark, unter den Umständen kann ich gar nicht mit ihnen reden, auf Wiedersehen. Ja. Also ich habe mit der Elsner habe ich Sachen erlebt, von der habe ich das alles gelernt. Und sehr gut. Manchmal denke ich mir so, wenn ich das so heute so sehe, was mir so heute passiert, denke ich mir manchmal, was wäre, wenn Hannelore noch leben würde? Ob sie das alles so ertragen würde, diese Entwicklung unseres Geschäftes? Manchmal denke ich so, vielleicht ist es, ich meine, es ist ein schlimmer Satz, dass ich das sage, aber manchmal, vielleicht ist es für sie gut, dass sie nicht mehr lebt. Wenn ich mir überlege, sie müsste heute in dieser Welt, wie sie jetzt ist, so Fernsehen machen. Ich glaube, Hannelore Elsner würde durchdrehen.
Ja, sie würde sehr viel weinen, glaube ich einfach auch.
Ich glaube auch.
Ja.
Also, und es war schon damals so, dass sie mir dann manchmal so lustige Anekdoten erzählt, dass sie das und diese Rolle angeboten bekommen hat und gesagt hat, ja, furchtbar, wie kann man sich überhaupt wagen, mir sowas anzubieten? Na, heute wären ihr wahrscheinlich Sachen angeboten worden, dann wäre sie wahrscheinlich vom Stuhl geflogen. Also, das ist schon ein Ding, muss man sagen, was in den letzten Jahren so sich verändert hat, gerade in diesem Showbusiness auch.
Ich habe das mal bei Nena mitbekommen, da war die auch hier bei uns in Regensburg im Interview, also jetzt nicht bei mir, sondern bei einer Dame davor von einem regionalen TV-Sender hier, und da hat die vermeintliche Journalistin auch eine Frage gestellt, wo dann Nena gesagt hat, so, junge Frau, Sie müssen sich schon informieren vor so einem Interview, schönen Tag noch, und hat sich umgedreht.
Sehr geil. Ich bin gedacht, so, oh ja. Das finde ich ja sehr geil. Ja, so muss man es machen.
Ja, und das ist, glaube ich, dann auch eine Lehre, dass du sagst, okay, ich gehe nie wieder unvorbereitet irgendwie in ein Interview. Und ich glaube, das sollte aber auch der Respekt der Person gegenüber sein, dass man sich einfach mit der Person davor auseinandersetzt und weiß, was sie gemacht hat, wo sie herkommt.
Und aber es ist so lustig, es gibt ein Interview von Hannelore Elsner, es ist leider nie veröffentlicht worden, beziehungsweise es durfte nicht veröffentlicht werden.
Schade.
Ja. Weil der Sender das verboten hat oder vielleicht auch, weil die Elsner es nicht wollte, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war es so, dass die Journalistin zu Hannelore gesagt hat, na, liebe Frau Elsner, was wollen Sie denn noch spielen? Und sie sagt, noch? Was heißt denn noch, wenn ich tot bin oder was? Ich werde lauter tolle Rollen spielen für Frauen in meinem Alter. Die gibt es nämlich noch, auch wenn Sie sich das nicht vorstellen können. Und dann guckte die Journalistin schon ganz panisch und dann sagt die als Nachfrage, aber Sie haben kein Problem mit dem Älterwerden? Und dann hat Hannelore Elsner runtergeguckt. Ich wusste, ich kenne dieses System von ihr. Schaut sie runter, lädt sich auf, schaut wieder hoch und dann fliegt ihr alles um die Ohren. Dann fliegt ihr der ganze Laden um die Ohren. Und dann hat sie gesagt, was soll ich denn für ein Problem haben im Alter? So. Und danach wird danach eine Wahrnehmungsstörung bekommen haben, die Journalistin. Ja, weil das machst du mit keiner Diva nochmal. Ich war einmal bei einem Event, da habe ich Joan Collins kennengelernt. Und die war ja immer einer meiner absoluten It-Pieces, so was Leute angeht in diesem Geschäft. Und dann hat eine junge Journalistin auch völlig so gedankenlos, wie die Leute heute so sind, gesagt, freuen Sie sich eigentlich auf Ihren 90. Geburtstag? Und die Joan Collins guckt und ist schweigend aufgestanden und hat alle Interviews abgebrochen. Und die Mutter, was wagt sich diese Frau überhaupt zu sagen, mich zu fragen, euch mal, wer freut sich denn bitte 90 zu werden? Kein Mensch auf diesem Planeten. Du wirst es halt einfach, mein Gott. Aber als Diva, das will man ja nicht, kein Mensch will das wissen. Also kein Mensch will das sagen auch. Ja, ich freue mich so auf mein 90 zu werden. Ich freue mich schon so, wenn ich 110 bin und alles. Also, das ist doch abartig. Aber dann siehst du, naja, die denkt sich, das kann man doch mal eine Diva fragen. Ja, kannst du fragen, aber es kann auch zu bösen Konsequenzen führen.
Man muss mit dem Echo rechnen tatsächlich dann, absolut.
So ist das.
Jetzt hat Bill Kaulitz erzählt, dass er ganz viele Dickpick-Nachrichten bekommt in seine DMs.
Ach, schön.
Ja, herrlich. Was bekommst du so für Nachrichten bei Instagram, über die du dich freust und über die du dich nicht so freust?
Also ich würde mich ja riesig freuen, wenn mir schöne Männer pausenlos Dickpics schicken würden. Ich sehe das immer bei so vielen Kolleginnen. Ich bin so neidisch und denke, toll, warum kriegen die das eigentlich alle und ich nicht? Also das ist wahrscheinlich, vielleicht bin ich auch von dem Thema schon so weit weg, weil die Alte kriegt das schnell nicht mehr mit. Die weiß ja nicht, wie sie ihre DMs liest oder so. Weiß man ja nicht, ne?
Ja,
was kriege ich Schönes? Also meistens, ich kriege halt wahnsinnig viele nette Nachrichten immer, wo mir halt Leute beipflichten, wie sie sich freuen, dass es mich gibt. Und also ich sag mal, es werden so Loblieder auf mich gesungen.
Ach, das ist doch schön.
Ja, sehr nett, das muss man alles sagen, sehr nett. Aber ich hätte lieber so versaute Sachen, das wäre mir lieber, aber leider kriege ich das nicht, schade.
Na, dann machen wir doch jetzt hier den offiziellen Aufruf, dass sie ganz viele tolle Dickpics und versaute Nachrichten bekommen jetzt die nächsten Tage.
Darf ich kurz was fragen?
Na, sehr gerne.
Ist es eigentlich, für was Sie dieses Interview machen, einen Schweinkram-Sender? Nein. Dass man sowas senden darf, ja, oder wird morgen die Sendung abgesagt?
Nee, wir dürfen das nämlich genauso senden, weil das so ein Format ist, bei dem auch nicht überpiept wird und auch nicht geschnitten wird, die kompletten 33 Minuten. Deswegen,
das ist ja Wahnsinn.
Ist das noch einer der letzten Radiosender, die sich sowas einfach auch trauen zu senden.
Das ist ja, weil Thomas Gottschalk würde jetzt so sofort losschreien, würde sagen, sag mal, alles gar nicht mehr sagen. Sag mal, alles gar nicht mehr sagen.
Ja. Nee, hier bei mir kannst du noch alles sagen, wirklich. Das ist so.
Also bei Gong FM, da geht's durch die Decke, ich merke das.
Ja, da kannst du wirklich auch mal sowas anfordern. Ich bin gespannt, ob dann da Nachrichten kommen nach der Ausstrahlung. Müssen Sie mir dann Bescheid sagen.
Wer hört denn heute noch Radio? Gibt's noch Leute überhaupt?
Tatsächlich richtig viele noch, ja.
Ja?
Ja. Also
aber meistens im Auto wahrscheinlich, oder?
Eben, genau. Auf dem Weg in die Arbeit oder auch wir werden auch viel in Küche und im Bad gehört. Und ich stelle mir das dann auch immer vor, wenn Menschen mich hören, wenn sie sich gerade einseifen.
Das ist ja also traumhaft. Und dann hören sie unser Interview, ja. Da lassen die gleich die Seife vor Schreck fallen, wenn es um so Schweinkram-Sachen geht. Oh, weia. Ja. Also liebe Zuhörer von diesem Gong-FM-Laden und diesem Van Hoven, ich entschuldige mich für alles. Also das ist ja Saukram, Schweinkram-Sender.
Ja, aber ganz tolle Gäste, die das versuchen immer zu retten, so wie Sie. Dann bedanke ich mich da auch.
Ist es wirklich so?
Naja, eigentlich ist es zum ersten Mal jetzt in über 70 Folgen, dass es so versaut irgendwie geworden ist.
Gott, also das ist mir aber jetzt total unangenehm. Da geniere ich mich jetzt ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen.
Ja, wir haben eine gemeinsame Freundin, mit der ich auch schon viel zusammengearbeitet habe.
Wer?
Michaela Schäfer.
Ja, das ist eine meiner engsten Freundinnen. Die liebe ich sehr.
Ja, weil wirklich eine ganz super nette, hochprofessionelle Frau, mit der ich wirklich sehr, sehr gerne seit über 10 Jahren auch schon zusammenarbeite. Und
ich bin auch sehr professionell. Hallo.
Ja, natürlich. Ihr beiden Mädels seid einfach wirklich sehr professionell, die professionellsten eigentlich in dem Business mit.
Ja, wir sind auch alte Mädchen. Die alten Mädchen, weißt du, das ist immer so, auf alten Schiffen lernst du segeln, das sage ich ja.
So, absolut. Das sage ich auch immer. Und ich habe sie gestern noch gefragt, ob sie mir vielleicht eine kleine Story von dir erzählt, zu der ich dich mal befragen kann, was sie nicht so in der Öffentlichkeit bisher war und was sie aber erzählen kann und auch vertreten kann.
Ich bin ja gespannt.
Naja, sie hat mir aber leider nicht, sie hat dann gesagt, sie müsste noch überlegen, aber hat mir leider nicht geantwortet heute mehr. Deswegen,
also das ist ja nicht zu fassen, also ja. Die Schäfer wieder.
Das kann ja, sie hat gesagt, sie überlegt, aber hat es dann irgendwie zeitlich nicht mehr leider auf die Reihe bekommen.
Vor allen Dingen, warum fällt ihr denn da nicht sofort eine Geschichte ein?
Also ja, weil ich glaube, dass sie auch immer so sehr vorsichtig ist, was sie da erzählen darf und was nicht.
Naja, ne? Sie weiß genau, ich kriege sonst eine Attacke und schreie gleich den ganzen Laden
zusammen. Eben, genau.
Das ist aber eine Frechheit. Was ist das für eine Scheiße hier?
Aber das wollen wir ja natürlich nicht. Frau Stöckel, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer 33 Minuten. Jetzt würde ich Sie fragen, ob Sie mir vielleicht den nächsten Gast, den ich einladen soll, empfehlen könnten.
Einen nächsten Gast?
Mhm.
Gibt Tausende, die ich Ihnen empfehlen könnte.
Na dann, Ihren Lieblingsgast, wo Sie sagen, da geht es eh nicht versaut weiter oder es wird mal seriös?
Ja, also ich würde vorschlagen, erstmal meinen Freund Dieter Hallervorden.
Ach, das wäre stark. Frau Stöckel, dann war es das mit den 33 Minuten. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und freue mich, Sie vielleicht irgendwann mal persönlich kennenzulernen und dann legen wir uns auch übereinander, wie versprochen, ja?
Aber ich hoffe, das ist dann auch schön. Nicht, dass ist das denn? Sie kommen da mit dem Mikro und dann muss ich wieder eine Tonspur machen.
Nein, das machen wir dann ganz privat.
Ja, ach, das ist ganz privat. Also ich ziehe die...